der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Hallo Sarah.
Hallo Thea, ich habe dich extra anfangen lassen. Du klingst nämlich viel seriöser als ich.
Ja, kleiner Shoutout an dieser Stelle an eine Hörerin, die mich angesprochen hat. Ich weiß nicht, ob sie namentlich genannt werden will, deswegen sage ich das jetzt nicht. Aber sie hat gesagt, dass sie sehr gerne Stachel und Herz hört, aber immer beim Intro so zusammenzuckt, weil wir sagen, wir legen den Stachel in die Wunde. Und sie meinte, ob wir das denn bewusst gemacht haben, weil so heißt das Sprichwort ja nicht. Und ich musste ihr gestehen, dass es schon Jahre her ist, dass wir dieses Intro aufgeschrieben und aufgenommen haben und ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau weiß, was wir da sagen. Aber soweit ich weiß, Sarah, machen wir das doch bewusst, ne? Also wir wissen schon, dass es Finger in die Wunde legen heißt, aber oder? Ich war mir dann ehrlich? Kurz ein bisschen unsicher.
Ey, ohne Flachs, ich habe da heute auch drüber nachgedacht, weil weil wir haben Sprüche ja gesucht, wir machen ja Gigantisches haben wir vor mit Sprüchen aus Stachel und Herz. Es wird nämlich bald, soll ich das hier schon sagen? Ich sag's einfach mal, ja. Also es wird so geniale Postkarten geben. Stachel und Herz Postkarten. Die gibt es exklusiv bei unserem Live-Podcast. Ja, also man muss zu unserem Steil-Live-Podcast kommen. Da gibt's Sticker, Postkarten und noch eine richtig, richtig krasse Überraschung, die ich aber jetzt nicht spoilern werde.
Die wirst du nicht spoilern? Jedenfalls, weil das ist schon enorm, ne?
Also das ist richtig enorm. Ja, ja. Aber nee, nicht spoilern. Das ist richtig, richtig enorm.
Und bevor ihr euch jetzt fragt, nur Mensch, wann ist denn dieser Live-Pod? Wie kann man denn da hinkommen, um diese ganz tollen Überraschungen und Geschenke und alles Mögliche zu bekommen? Am 1. Dezember 2024 im Weiglerhaus in Essen predigt Thorsten Dietz um 11 Uhr und um 14 Uhr ist unser Live-Podcast mit Thorsten Dietz zum Thema Die Zukunft der Kirche ist feministisch.
Yes, krasser Titel. Wurde ich schon öfter jetzt drauf angesprochen. Was ich aber sagen wollte, der Finger in die Wunde, ja. Ich habe dann so, wir haben ja dann so Sprüche gesammelt für unsere Postkarten und so. Und dabei ist uns dann aufgefallen, also ist mir erstmal aufgefallen, dass es eigentlich so die Sprüche irgendwie, da habe ich mir auch nochmal den Trailer angehört, das Intro angehört mit den Stacheln in die Wunde. Und da ist mir erst aufgefallen, Moment mal. Das ist doch der Finger in die Wunde. Das war so ein Moment in meinem Kopf, wo ich so dachte, wow.
Boah, krass. Siehst du, und jetzt habe ich erzählt, dass das total bewusst war, dass wir das, also dass es ein bewusstes Wortspiel ist und vielleicht war es uns total.
Und jetzt sage ich, dass mir das zufällig nach 4 Jahren
auffällt. Ja, und weißt du was, und du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen, ja? Also dir darf sowas nicht passieren. Also bei mir ist es klar, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, ich mache ständig solche Fehler, ja? Also, ich meine, das Leben ist ja auch kein Ponyschlecken, ne? Also, ist ja
Die Leute liegen jetzt gerade vor Lachen auf dem Boden, Thea, wirklich. Das ist so richtig so ein Humor, wie mein Opa ihn hatte, ne?
Ja gut, okay, jetzt Soße bei den Fischen. Wir fangen jetzt mal. Das hat tatsächlich mal jemand gesagt, ne? Das habe ich wirklich 1A ohne Scheiß in einer Sitzung mitbekommen, wie jemand in Deutschland geboren und aufgewachsen, weiße Person gesagt hat, so jetzt mal Soße zu den Fischen. Das ist wirklich wahr. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass es nicht so heißt. Aber ich übernehme das jetzt einfach mal. Also wir legen den Stachel in die Wunde und
Geben Soße zu den Fischen.
Geben Soße zu den Fischen, denn das Leben ist kein Ponyschlecken.
So ist es.
Was müssen wir denn noch pushen jetzt zu Beginn? Also den Live-Podcast haben wir besprochen.
Kirchentag,
erstes Maiwochenende in Hannover 2025. Stachel
Alexandra Zykonow
ist wieder mit einem Live-Podcast dabei, diesmal mit Alexandra Zykonow. Und es wird richtig gut, Leute. Genaues Datum teilen wir euch noch mit, aber wenn ihr eh beim Kirchentag seid, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt.
Aber es wird auf dem Kirchentag auch eine richtig krasse Buchpremiere geben. Eine richtig krasse Buchpremiere.
Jetzt wieder so etwas, was du anteaserst und nicht auflöst.
Ja. Also und Thea wird diese krasse Buchpremiere moderieren und sie wird stattfinden am Kirchentag, Samstagabend, Primetime, 20 Uhr. Moderation Thea Hummel. Krasseste Buchpremiere des Jahres. Neben der Alle Kinderbibel 2.
Ja, und das ist dann Samstagabend. Das heißt, dann sind wir auch alle fix und fertig von dem, vom Kirchentag und können auch richtig feiern.
Yes, yo. Better Place. Ich werf dir das immer so rein und du sagst noch was dazu.
Genau. Wenn ihr Stachel und Herz gerne hört und wenn ihr die Antirassismusarbeit, Antidiskriminierungsarbeit der VOM unterstützen wollt, dann lasst uns ein paar Euro da auf Better Place. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Und dann haben
yes.
wir noch was.
Haben wir noch was?
Ja, wir mögen Christian Lindner nicht, aber das ist nichts Neues.
Wow, das ist jetzt die große Überraschung. Ja. Aber, also, wenn du, wenn, also jetzt mal ernsthaft, Sarah, wen fändest du schlimmer als Kanzler? Christian Lindner oder Friedrich Merz?
Schweigen.
Da musst du jetzt lange überlegen. Pest oder Cholera?
Kamala Harris. Die hat ja jetzt keinen Job, ne? Also, doch.
Wen findest du schlimmer als Kanzler?
Ich finde beide richtig schlimm. Ich finde beide richtig bäh. Die sind einfach richtig bäh. Alle beide. Nee, also pack Markus Söder noch dazu. Fertig ist das Trio, ehrlich. Wusstest du, dass die Tochter von Markus Söder bei Im Dunkeln auf RTL mitspielt? In
Was
dieser
ist
Reality-Sendung.
Das?
Diese Reality-Sendung.
Welche Reality-Sendung? Ja, ich gucke kein Fernsehen. Sag mir, was ist
ja,
das?
Ja, erster Fehler. Reality-TV. Irgendwelche Stars treffen sich im Dunkeln. Und da ist auch hier Pietro Lombardi und so, ne?
Wer ist das?
Och, der!
Ich weiß wirklich nicht, wer das ist.
Jetzt, das hilft jetzt Moment. Aber nicht, wenn du sagst, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, weil so alt ist Pietro Lombardi noch.
Das ist ein Sänger, ich weiß das. War er irgendwie bei Deutschland sucht den Superstar?
Ja.
Okay, ja, doch, ich weiß, wer das ist. Nein, ich weiß nicht, wer das ist, aber ich habe den Namen schon mal gehört.
Jedenfalls ist die Tochter von Markus Söder da.
Aber was passiert denn bei dieser Sendung?
Ja, die sind im Dunkeln und dann müssen die als erstes, am Anfang müssen die so ein Ranking machen, wo sie denken, wer am berühmtesten und wer am wenigsten berühmtesten ist. Und das war dann erstmal, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern davon, aber das war dann für sie erstmal so das Erste, weil sie hat sich viel berühmter eingesortiert.
Ach, man soll sich selber einsortieren?
Ja.
Eieiei, das ist ja fremd. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch mein Problem mit Reality-TV. Also ich habe kein Problem mit Kitsch. Ich liebe Kitsch. Und meine Unterhaltung muss auch nicht besonders hochwertig und Avantgarde Arthouse-mäßig sein. Aber ich mag kein Reality-TV. Habe ich irgendwie noch nie gemacht. Und alles, was ich mir angeguckt habe, unter anderem auch auf deine Empfehlung hin, also hier das mit den Tokyo Hotel, wie heißt das? Kaulitz. Kaulitz-Sache.
Kaulitz,
da habe ich eine Folge geguckt und ich konnte das nicht weitergucken. Und das war bisher bei allen Reality-TV-Sachen so. Und ich glaube, letztens habe ich mich schon mit Freundinnen von uns darüber unterhalten, also gemeinsam Freundinnen von uns. Und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Und zwar, dass ich ein Schauspiel.
Du bist im AkademikerInnenhaus.
Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich mag schon plattes Zeug, das so ist es nicht. Ich mache ja auch Bridgerton. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich einen Theaterhintergrund habe und dass keine professionellen SchauspielerInnen sind. Und
ach so, warte mal, aber Im Dunkeln ist ja jetzt nicht irgendwie wie Toto und Harry.
Ja,
ne?
Nein, aber das Problem ist, es ist halt gespielt, es ist gescriptet, aber es wird so getan, als wäre es nicht so. Und diejenigen, die das machen, sind halt nicht ausgebildet. Und dadurch ist das irgendwie doppelt schlecht und das kann ich ganz schwer ertragen.
Nee, komm, also bis zur nächsten Folge guckst du dir das jetzt mal an.
Was? Dieses und dann, Im Dunkeln?
Ja, ja.
Nein, auf gar keinen Fall. Boah, ich habe viele andere Sachen, die auf meiner Watchliste stehen und auf sowas muss ich mir nicht angucken. Vor allem, ich wusste noch nicht mal, Markus Söders Tochter, wofür ist sie bekannt, außer dass sie die Tochter von Markus Söder ist? Ist sie irgendwie Influencerin oder so?
Sie ist die Tochter von Markus Söder. Sie ist die Tochter von Markus Söder.
Mehr nicht. Sie ist ja weniger als eine Kardashian.
Nein, das ist ungefähr so viel wie eine Kardashian.
Okay, so. Langsam müssen wir jetzt
gut
mal ein bisschen ernster werden.
Wir müssen
werden
jetzt mal zu, den, zu der Soße kommen.
Wie lange ist
kommen,
dieses Intro? Alter Vater.
Soße bei der Fische. Wir kommen zum Stachel der Woche.
Der Stachel der Woche.
So, wir waren ja jetzt sehr fröhlich im Intro, ne? Aber eigentlich waren wir letzte Woche so ein bisschen geschockt. Die US-Wahlen waren letzte Woche. Und ich muss schon sagen, Sarah, ganz ehrlich, ich war schon überrascht. Und ich war überrascht darüber, wie überrascht ich war. Also ich habe echt, also nein, ich will damit sagen, und da ist mir noch mal ganz klar geworden, wie stark ich doch schon beeinflusst war durch meine Bubble. Weil wenn es so nach meinem Instagram-Algorithmus gegangen wäre, hätte Kamala Harris haushoch gewonnen. Und mir war schon klar, dass die Wahl irgendwie eng war. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sie verliert. Weil, wie gesagt, das, was mir so widerspiegelt wurde von meinem Social, also was mir so von den Leuten, denen ich folge, an Content vorgespielt wurde und auch das, was mir dann so vorgeschlagen wird an Reels und so weiter, wirkte es so, als sei die Nation einigermaßen geschlossen hinter dieser Frau. Und das war ja letzten Endes überhaupt nicht so.
Unsere Nation ist das ja auch. Also Umfragen haben ja ergeben, dass 85% aller Deutschen Kamala Harris gewählt hätten. Ne? Also so naja, einig gut. sind wir uns
leider,
in unserer Politik.
Leider die
ja
falsche nicht. Nation für diese Wahl.
Schade eigentlich. Können wir nicht bei der Bundestagswahl, die ja jetzt früher kommen wird als gedacht, können wir nicht bei der Bundestagswahl einfach auch Kamala Harris mit aufstellen? Ich meine, Sarah Wagenknecht hat es ja auch relativ ratzfatz gemacht, dass sie eine eigene Partei gegründet hat und sich aufstellen lässt. So. Also warum kann Kamala Harris das eigentlich nicht machen? Sie müsste noch einen Einbürgerungstest machen und so.
Aber das ist mir nochmal klar geworden, um jetzt nochmal ernster zu werden. Also wenn meine Bubble mir das so widerspiegelt und wieder einfach das bestätigt, was ich eh schon denke und meine Meinung sozusagen mir einfach wieder reflektiert auf unterschiedliche Art und Weise, dann ist das ja bei anderen auch so. Also das, was ich konsumiere, beziehungsweise das, was für mich ausgewählt wird, für meinen Konsum, das passiert ja allen so. Das heißt, die Trump-SympathisantInnen und die Trump-WählerInnen bekommen ja genauso ihren Zeug ihnen wiedergespiegelt. So.
Ja, und deswegen die Bubble von denen, die ist noch ein bisschen größer als unsere. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, Reality-TV zu gucken. Es reicht, ich konnte es nicht mehr. Ich habe mir noch die schöne Rede von Kamala Harris angeguckt und ansonsten war es das dann auch.
Und ich finde es schon auch krass, also ich bin ja sowieso ein ziemlich pessimistischer Mensch, ne? Aber die Tatsache, dass wirklich viele Menschen es akzeptabler fanden, einen mehrfach verurteilten Verbrecher zu wählen, als eine kompetente Frau und aus welchen Gründen, nämlich dass sie irgendwie Joe Biden die Schuld für die Inflation geben und glauben, dass irgendwie Sprit und Butter und Eier dann irgendwie billiger werden unter Trump. Das war sozusagen, hat das gerechtfertigt, diesen Mehrfachverbrecher und der kaum einen Satz zusammenkriegt, irgendwie zu wählen. Das fand ich dann schon so ein bisschen, das hat mich schon ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, obwohl, naja. Sollte einen vielleicht nicht so.
Der Rassismus und das Patriarchat sind eben auch Erfolgskonzepte. Ne?
Ja, und auch, man hat auch nochmal gezeigt, auch das, wenn man sich so anguckt bei den Exit-Polls, wie so die Aufschlüsselung war, wer ihn gewählt hat. Das waren ja nicht nur weiße Männer, die ihn gewählt haben, aber dass die Nähe zu diesem weißen Patriarchat, ne? Also je nachdem, wie weit entfernt man davon ist, zum Beispiel schwarze Frauen haben zu 92% Kamala Harris gewählt und weiße Frauen war es so ungefähr 50-50. Also je näher am weißen Patriarchat, desto eher stimmt man auch für den Kandidaten, der das verkörpert, ne? Also auf der einen Seite, es war ja wirklich ziemlich symbolhaft auch, auf der einen Seite war da ein weißer Mann, der in Reichtum hineingeboren wurde. Und auf der anderen Seite eine Frau of Color, die sich hochgearbeitet hat, die im College bei McDonald's gearbeitet hat und so. Und was ich so komisch finde, ist, dass auch Leute, die wenig Geld haben, ihn wählen und ihn irgendwie als ihren Champion sehen, obwohl er ja wirklich überhaupt nichts mit ihrer Realität zu tun hat und auch nicht zu tun haben will.
Und auch ChristInnen haben ihn gewählt.
Genau, das ist nämlich
15% aller US-AmerikanerInnen sind nämlich weiße evangelikale ChristInnen und die haben ja schon auch eine große Rolle gespielt in diesem Wahlkampf.
Ja, das ist schon echt krass, wenn man sich so die Zahlen anguckt. Das kann man sich in Deutschland vielleicht nicht so wirklich vorstellen, aber da geht es ja wirklich um viele Millionen Stimmen, ne? Also wirklich, wenn man irgendwie auch die Wahlbeteiligung berücksichtigt und die Staaten, in denen die Republikaner stärker sind, da geht es schon so um die 50 Millionen Stimmen, Menschen, bei denen der sogenannte Christian Nationalism eine mittlere bis große Rolle spielt und auch wirklich wahlentscheidend ist. Und da muss man auch echt sagen, dass diese Bewegung der Christian Nationalists es auch wirklich schafft, krass viele WählerInnen zu mobilisieren, ne? Indem sie das auch so wirklich als Kampf zwischen Gut und Böse darstellen.
Naja, und da ist auch dann sogar, die moralischen Fehltritte sind den Leuten ja auch egal, weil Trump spricht diese religiöse Sprache, und da sieht man dann auch über diese Fehltritte mal hinweg, weil in ihren Werten steht Trump dann ja doch auch für das viele sehr, also evangelikale, rechtskonservative dann ja auch stehen, jetzt sei es irgendwie Abtreibungsgesetze und oder auch andere Entscheidungen so. Also das sind dann auch Sachen, daran hat sich ja auch vieles dann entfacht, und da hatte er dann die Christenmenschen dann so dabei gehabt, ne?
Ja, und die Tatsache, dass er 5 Kinder von 3 Frauen hat und die ganze Ehebruch und Affären und Pornodarstellerinnen und so weiter und so fort, das ist dann plötzlich irgendwie nicht mehr so relevant für diese Leute, für die christliche Werte und die traditionelle Familie doch ach so wichtig ist.
Ist auch interessant, ne? Diese Doppelmoral, wie das funktioniert.
Ja, und also es sind ja auch so Aussagen, die dann wirklich eben nicht nur eine kleine Rolle spielen, ne? Also wenn man sieht, dass diese christlichen Nationalisten, weil das sind ja Christian Nationalists, also es geht wirklich um beides, um das Christliche und um das Nationalistische. Also da geht es wirklich darum, dass sie sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika sollten zu einer christlichen Nation erklärt werden, oder, ne? Also das Christsein ist wichtig, wenn man ein echter Amerikaner sein will, oder unsere Gesetze sollten auch auf christliche Werte basieren, ne? Also da, wo du gerade das Abtreibungsgesetze ansprichst, die immer verschärft werden in den Staaten, wo die Christian Nationalists besonders stark sind. Also die beeinflussen auch Politik und sind wirklich eine bedeutende christliche, also eine bedeutende politische Kraft und wirklich nicht zu unterschätzen.
Und das Interessante ist ja, dass das jetzt zwar, wir können jetzt wieder sagen, irgendwie ist alles in den USA und so, ne, und das hat irgendwie wenig mit uns zu tun, aber das Interessante ist ja, dass das auch in Deutschland immer mehr auch rüberschwappt, beziehungsweise auch hier immer mehr Raum gewinnt, also wenn irgendwie das christliche Abendland verteidigt wird oder christliche Werte, also im letzten Jahr gab es da ja von unserem baldigen wahrscheinlichen Bundeskanzler, gab es da ja etliche Aussagen, was so zu christlichen Werten gehört. Irgendwie, ich erinnere mich an die Tannenbaum-Diskussion im letzten Jahr, die deutsche Leitkultur und so. Ja. Ne? Also, und das ist schon auch interessant. Und Alice Weidel hat dann in einem Tweet Donald Trump zum Wahlsieg Gottes Segen gewünscht. Ja. Mensch, die Alice, da wird sie auch nochmal ganz christlich in ihrer Sprachrhetorik und man merkt schon, okay, Alice, du hast da jetzt schon noch einiges verstanden. Da gibt es jetzt so eine WählerInnengruppe, die könnte auch noch ganz interessant sein für euch. Ich meine, es gibt ja auch die Christen in der AfD, die nennen jetzt natürlich nicht, die heißen nur Christen in der AfD, die standen ja auch letztes Mal beim Kirchentag vor den Messehallen und so, und es funktioniert ja schon alles auch irgendwie miteinander, man kann sich ja alles irgendwie so und so zurechtbiegen. Und ich meine, Markus Söder, wo wir gerade schon bei unseren Lieblingspolitikern gerade waren, der hat ja auch Kreuze in öffentlichen Gebäuden in Bayern und so. Und also es ist ja schon.
Und hat sich auch mehrfach gegen die strikte Trennung von Kirche und Staat ausgesprochen, ne? Also Markus Söder ist da ganz klar auch öffentlich, dass er sagt, er findet das nicht gut, dass die Politik nicht mehr von christlichen Werten beeinflusst ist.
Ja, das ist ja auch ganz praktisch, denn so kann man auch viel besser gegen MigrantInnen und MuslimInnen weiterhetzen und so. Das passt ja irgendwie auch alles schon so zur Leitkultur und Gottes Segen und so weiter. Also man merkt also in Deutschland auch eine Tendenz dahin, dass wir sind nicht in den USA, es ist nicht ganz so ganz so wie in den USA. Und ich finde es auch immer schwierig, auch in Rassismusdebatten immer zu sagen, naja, und das ist in den USA und so können wir es in Deutschland auch handhaben. So ist es eben nicht ganz. Aber es gibt eben schon auch Tendenzen, die in ähnliche Richtung gehen. Und so gibt es ja auch rechtskonservative Evangelikale, die dann auch, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich will überhaupt gar keine Werbung für diese Instagram-Accounts und YouTube-Kanäle und so machen. Aber es gibt schon auch so Evangelikale, die dann auch irgendwie sich da mit Trump dann auch Videos gepostet haben, deutsche Evangelikale und zum Wahlsieg gratuliert haben und so und irgendwie sich da auch irgendwie mit feiern mit Trumps Sieg und wo ich so denke, boah, krass, ey, das sind Leute, die haben wirklich irgendwie hunderttausende FollowerInnen auch hier in Deutschland und gehören zu diesen Christfluencer-Szenen und so. Und ich will damit gar nicht sagen, dass alle so sind. Ich finde, das ist auch immer ein bisschen verkürzt dann, wenn man sagt, naja, alle Evangelikalen sind so und so. So ist es ja auch nicht. Also ja. Es gibt auch viele Evangelikale, die nicht gleich rassistisch sind. So.
Ja, also, das würde ich das auch sagen. Ja auch. Also selbst in den USA muss man schon eine Unterscheidung machen zwischen Evangelicals und Christian Nationalists. Und genauso gibt es auch in Deutschland viele freikirchliche Gemeinden, evangelikale Gemeinden, die sehr international sind zum Beispiel. Also ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Meine Cousine aus Indonesien hat hier in Deutschland studiert und war auch in Ostdeutschland an einer Uni und sagte auch, also wo sie in der Straßenbahn beschimpft wurde, aber gleichzeitig eben auch in der evangelikalen Gemeinde ihre spirituelle zweite Heimat finden konnte und dort einer der wenigen Orte waren, wo sie auch akzeptiert wurde und auch willkommen war. Also das kann man alles wirklich nicht so über einen Kamm scheren, aber man sieht schon auch gerade für so konservative PolitikerInnen in Deutschland, sieht man, dass die Republikanische Partei in den USA und Trumpismus schon so ein Vorbild ist und dieses Bild von einem christlichen weißen Deutschtum ist ja schon auch irgendwie so ein Gegenentwurf zu der heraufbeschworenen Bedrohung von außen, die häufig ja suggeriert wird.
Ja, und dann gibt es ja auch noch die EKD in Deutschland. Die hat ja auch diese Woche wichtige Tagungen gehabt. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben jetzt den 11.11. und wir nehmen abends auf. Im Rheinland übrigens. Wir sind im Rheinland und nehmen am 11.11. abends auf. Also RheinländerInnen machen heute was anderes, ne?
Ja, naja, das stimmt. Aber ich bin ja Norddeutsche und habe damit überhaupt nichts am Hut.
Ja, okay, gut. jedenfalls nehmen wir am 11.11. abends auf und die EKD-Synode, die tagt immer noch und die wird auch nach dieser Aufnahme noch tagen. Und da muss ich sagen, also fangen wir mal positiv an, ja?
Bitte.
Denn das muss ich ja schon sagen, dass also das Thema der EKD-Synode ist, jetzt muss ich es kurz, ich will es nicht falsch zitieren, wo habe ich es denn hier stehen? Flucht, Migration und Menschenrechte. Mhm. Und da muss man schon sagen, dass die EKD sich wirklich sehr, sehr klar positioniert.
Ja.
Zum Beispiel bei der Eröffnung der EKD-Synode in Würzburg, da hat Kirsten Fährs, die ja ungefähr genauso wahrscheinlich EKD-Ratsvorsitzende wird wie Friedrich Merz Bundeskanzler.
Oh Mann. Aber das ist mir immer noch lieber als Friedrich Merz.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte, nein, also bitte, ich finde, sie wird eine fantastische EKD-Ratsvorsitzende, wirklich. Also sie ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Friedrich Merz, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Ich wollte nur von der Wahrscheinlichkeit der Wahl, also das miteinander vergleichen. Also jedenfalls hat sie total scharf am Sonntag dann auch bei der Eröffnung kritisiert die aktuellen Debatten um Migration und Asyl und das ist schon auch, das finde ich wirklich richtig, richtig toll. Also ne, hat dann was gesagt wie, im Mittelpunkt stehen Abschreckung und Abschiebung, mehr Grenzkontrollen, mehr Rückführung, die Streichung von Sozialleistungen und gleich des ganzen Grundrechts auf Asyl und so und hat das alles sehr, sehr scharf kritisiert auch. Und das muss man sagen, da bin ich unserer Kirche einfach auch sehr, sehr dankbar und da muss man sich auch für nichts schämen, in dieser Kirche zu sein, weil die da einfach wirklich sich sehr klar positionieren. Und gerade so in diesen Zeiten, muss ich sagen, tut das einfach auch total gut, sowas zu hören von der Kirche, dass sie da sehr, sehr klar ist, gerade so nach der vergangenen Woche mit unserer Ampelkoalition und den Wahlen in den USA. Es ist irgendwie schön, dass Kirche da so klare Kante zeigt.
Mhm. Ja, und ja, ich finde es auch total wichtig, dass so ein Signal auch von offizieller Seite gesetzt wird. Ne? Also, weil es ist irgendwie zu einfach, immer zu sagen, okay, das ist Politik, das hat nichts mit uns zu tun, sondern Kirche ist ja nun auch wirklich ein wichtiger gesellschaftlicher Player. Und in vielen Kreisen wird sowas auch, obwohl die Kirche schon an Relevanz verliert, aber schon auch wirklich ernst genommen, was an solchen Stellen gesagt wird. Und da ist es total wichtig und dass die Kirche sich da klar positioniert. Aber genau. Wir haben auch so ein paar
Nicht aber. Ich wollte jetzt extra nicht aber sagen.
Und.
Ich habe es stimmt, und das haben wir gleichzeitig.
Gelernt, das haben wir gelernt. Ich habe das ja von dem unserem letzten Gast Nennert gelernt, ne? Dass man nicht aber sagen sollte.
Ich habe das schon vorher gelernt.
Ich habe das vielleicht auch schon vorher gelernt, aber der Nennert hat es irgendwie so formuliert, dass es bei mir auch hängen geblieben ist. Also nicht aber, Punkt.
Okay.
Und weiteres?
Und gleichzeitig ist diese EKD ja schon ziemlich, ziemlich weiß. Dazu habe ich ja bei evangelisch.de einen Gastbeitrag schreiben dürfen und habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen von meiner wunderbaren Insta-Community. Und da muss ich sagen, ach, das sind einfach tolle Leute, ne? Ich hatte ja, du hast ja den Artikel auch vorher gelesen und ich hatte ja so Schiss auch, ob ich das so sagen kann und ob ich da nicht wieder zu böse wahrgenommen werde und so.
Ist die Kommentarspalte eigentlich noch aktiv?
Nein, ich glaube, die haben gar keine. Haben die eine Kommentarspalte? Ich weiß gar nicht. Ich meine, so Rückmeldung, die ich
guck
bei Instagram
lieber nicht
bekommen
rein.
Habe. Okay. Ich erzähle jetzt, wie toll die alle sind und ihr steht da nur drunter. Was macht
ich,
die da?
Ich weiß es übrigens auch nicht, ne, ob es eine Kommentarspalte ist. Ich habe sie nicht gesehen.
Also, jedenfalls ist es schon echt ein ziemlich weißer Haufen, ne? Also, und was mich einfach dazu auch gebracht hat, dass ich diesen Beitrag geschrieben habe. Das war, weil ich habe eine Instagram-Story gemacht, als die vier KandidatInnen veröffentlicht worden sind, die zur Wahl stehen, weil drei Plätze im Rat sind frei und vier KandidatInnen. Und ich finde es einfach so krass, weißt du, ich sitze seit Monaten mit sehr, sehr vielen POC-ExpertInnen in dieser Kammernetzwerkgruppe zum Thema Rassismuskritik und wir hören wirklich von alleroberster Stelle in der EKD, wie wichtig das Thema ist und so. Und ich glaube den Leuten das sogar. Also ich sag gar nicht, dass das irgendwie verlogen ist oder so, sondern die meinen das wirklich so. Aber wie kommt man dann da drauf, vier weiße, mehrfach privilegierte Menschen aus der oberen Mittelschicht, drei davon haben Doktortitel, für den Rat aufzustellen? Und sitzt dann gleichzeitig da und sagt, Mensch, aber wir hätten so gerne mehr Vielfalt und all das, ja. Und dann passiert das. Also ich verstehe das nicht. Wie glaubwürdig ist eine Kirche, die noch nicht mal Anstalten macht bei einer Ratswahl, dann auch diversere Menschen und POCs reinzuholen? Ich verstehe das nicht. Also ich meine, das wäre doch der Moment gewesen, ernst zu machen mit all diesem Vielfaltsgerede und nicht wieder irgendwie vor dieser Kammernetzwerkgruppe irgendwann wieder zu sitzen und zu sagen, ach, wir wären ja so gerne, aber wir sind ja auch so auch Mensch und wir wären ja so gerne so viel vielfältiger. Ach, dann machen wir mal ein paar Poster und unsere Instagram-Posts und so und kloppen da jetzt einfach mal ein paar POC rein. Was ja auch verlogen ist, wenn man selber mit weißen Menschen nur zusammensitzt und dann aber auf Instagram-Posts und so sich irgendwelche Bilder im Internet einkauft und POCs da abbildet. Also das ist ja irgendwie auch ziemlich scheinheilig und man verspricht da auch eine Kirche, die es so überhaupt gar nicht gibt. Denn es ist ja nicht nur so, dass im Rat keine POCs sind, das sind ja auch in der gesamten Synode, also da sitzen 128 Menschen zusammen und alle sind weiß. Also das musst du erstmal hinkriegen in der heutigen Gesellschaft. Ich finde, das ist schon fast ein Kunststück. Da kann man schon gar nicht mehr von, ach, das ist irgendwie so passiert, sondern da muss man auch selber merken, dass da Struktur und Absicht hintersteckt.
Vielleicht ist es dann doch einfacher, wenn es um Flucht und Migration und Menschenrechte zu sprechen, davon auszugehen, da geht es ja um andere. Also da geht es ja nicht um uns. Das ist schön da draußen. Und da kann man sich dann so klar positionieren und auch klar für mehr Toleranz, mehr Toleranz einfordern. Aber wenn es dann um die eigenen Reihen geht, dann ist das irgendwie plötzlich kein Thema mehr. Oder zumindest nicht so, wie man nach außen blickt. Schaut man nicht wirklich nach innen. Während zum Beispiel, wir hatten letztens darüber gesprochen, dass es war das in Sachsen, wo es dieses Sachsen-Sofa gab für AfD-Leute, die dann kommen konnten und über ihre Ängste und Nöte und Sorgen sprechen konnten und so weiter, weil da vielleicht auch eher das Verständnis ist, das sind wir, das sind Leute aus unseren Reihen, das sind Leute aus der Mitte der Gesellschaft und die müssen wir jetzt ernst nehmen, denen müssen wir jetzt zuhören und deren Ängste und Sorgen sind wichtig, die wollen wir ja auch irgendwie zurückgewinnen und so weiter und so fort, weil das sind ja wir. Aber da geht man halt dann davon aus, dass das sind wir und die anderen, das sind die anderen, die gehören hier eigentlich nicht hin. Die müssen wir auch nicht für uns gewinnen.
Und für unsere Leute haben wir hier ein Sofa, beziehungsweise für unsere White People haben wir hier ein Sofa und auch für die AfD-Leute haben wir ein Sofa, weil mit denen wollen wir ins Gespräch kommen, die wollen wir zurückgewinnen und so. Und für People of Color, da haben wir kein Sofa, da haben wir nicht mal einen Klappstuhl. Und das finde ich einfach so krass. Und das kommt, ich weiß nicht, ob wir mal über den Begriff White Gaze gesprochen haben, also ein weißer Blick. Das hast du ja gerade schon beschrieben, was das eigentlich ist. Also die haben gar keinen Blick dafür. Mhm. Also, aber ich bin es einfach auch leid, mir ständig von Leuten dann auch anzuhören, ja, und wir wollen ja so gerne und wir können nicht und so. Und jetzt hätten sie die Chance gehabt, um diesen White Gaze auch mal, weil anscheinend sehen sie es ja wirklich nicht, auch mal zu verändern und den Blick zu weiten. Und sie können nicht sagen, dass es diese Leute nicht gibt.
Ja.
Weil die gibt's. Und das ist ja genau das, was eigentlich struktureller und institutioneller Rassismus ist. Man will die Leute nicht in den eigenen Reihen haben. Und sie bleiben die anderen. Es sind halt die, denen wir uns in gnädiger Nächstenliebe zuwenden, wo wir uns für Migration und Asyl und so weiter und Menschenrechte einsetzen. Aber es sind die Hilfsbedürftigen, für die wir uns einsetzen, sie werden nicht zum Wir. Obwohl wir in einer multidiversen Gesellschaft leben, in der es genug Menschen gibt und die auch kostenlos in der Rassismuskritikgruppe alle mitarbeiten. Aber Macht übergeben wir denen.
Ja, und man sieht es ja auch jetzt bei der Synode, ne? Also wenn es um den Hauptvortrag geht zu dem Thema Flucht und Migration, wird eine Expertin aus den USA eingeladen. Anstatt sozusagen aus diesem Pool zu schöpfen von ExpertInnen, die in Deutschland bereits sind und die auch in Kirche sind und die auch bereit sind, Kirche mitzugestalten und sich, ne, die werden gar nicht angefragt dafür.
Und das ist ja nicht mal der Hauptvortrag, ne? Also die hier.
Ach, das
General
ist gar nicht der
Minister,
Hauptvortrag.
Nee, das ist hier die General Minister und President von der UCC, Reverend Dr. Karen Georgia Thompson. Die ist eine schwarze Frau, also eine tolle Kirchenleiterin und so, ne? Also und die UCC, die United Church of Christ in den USA, die haben ja auch wirklich ganz, ganz tolle Antirassismusprogramme. Also kann man gar nicht sagen, das ist wirklich eine Kirche, von der wir auch viel lernen können, ja? Aber die ist irgendwie da, weil es gibt ja eine Kirchenpartnerschaft und die hält zu Beginn einen Vortrag und dann gibt es zwei Hauptvorträge zum Thema Flucht, Migration und Menschenrechte und die werden von zwei deutschen Menschen mit Doktortitel und ich glaube sogar einer Professorin gehalten. Ja, also Menschen, die dann so aus der Theorie kommen. Aber das passt ja auch ganz gut, denn die EKD-Präses der Synode, die hat ja auch vorher gesagt, dass die ganze Debatte um Migration auch nicht zu emotional geführt werden soll, sondern dass wir sachlich bleiben wollen. Und dann ist ja gut, wenn eine weiße Professorin und ein weißer Mann mit Doktortitel das halten, die können das bestimmt auch sachlich genug, weil es hat ja nichts mit ihren Emotionen zu tun. Und ich glaube, ich weiß, wie sie das meint. Sie meint, dass nicht von rechts so viele Emotionen kommen, aber dennoch ist es unglücklich ausgedrückt in Überschriften auf der EKD-Seite, in Pressemitteilungen. Es ist unglücklich ausgedrückt. Und wenn man nicht diesen White Gaze hätte, dann wäre das Menschen aufgefallen. Da bin ich ganz sicher. Denn Betroffene in Anführungsstrichen von Rassismus, also ich finde ja, Betroffene sind wir alle, auch weiße Menschen sind betroffen, aber strukturell benachteiligte Menschen von Rassismus, also POCs, denen wäre das aufgefallen, weil natürlich kann man die Debatte nicht unemotional führen, auch von unserer Seite aus jetzt nicht, weil es ist nun mal emotional, aber wir sind auch alle emotionale Wesen und auch weiße Menschen mit Professoren und Doktortiteln sind in diesem Konstrukt des Rassismus verfangen und auch rassistisch sozialisiert und auch in Migrationsdebatten emotional, weil es gibt keine Objektivität und es gibt auch keine Emotionslosigkeit und eine reine Sachlichkeit. Das ist irgendwie so eine 80er-Jahre-Aussage irgendwie, dass man das jetzt irgendwie so, ja, möglichst sachlich und auf was von der Ebene irgendwie lösen soll. Ich verstehe schon, was sie meint, aber nee, ich dachte wirklich, wir sind ein bisschen weiter, gerade so nach Black Lives Matter, dass es irgendwie auch darum, dass man auch verstanden hat, dass auch gewisse Emotionen schon noch angebracht sind und dazugehören und man die auch nie wegdiskutieren kann. Also wir sind keine Maschinen, die nur sachlich diskutieren. Und auch diese Aussage hat mich schon wieder echt, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, auf die Palme gebracht, weil das ist einfach falsch. Und ich weiß, was damit gemeint ist und trotzdem ist es aus einer weißen Perspektive gedacht, die nicht möchte, dass rechtsradikale Leute oder AfD-Leute oder Rechte vom rechten Rand Menschen zu emotional reden. Aber auch da ist wieder nur an die gedacht, an den rechten Rand, den wir das Sachsensofa hinstellen. Und es ist nicht an die gedacht, den wir nicht mal einen Klappstuhl hinstellen. Also aus der Perspektive kann man das nämlich nicht sagen.
Und
so.
Es ist
und dann gibt es noch ein Hauptpodium
und da,
danach.
Ach so. Ich
und da sind
noch was
vier weiße
sagen.
Menschen
da wollte ich noch was
und
sagen.
Eine Pius.
Ich wollte noch was dazu sagen. Weil es geht ja auch, also wenn es darum geht, dass die Debatte sachlich geführt werden soll und deswegen keine Menschen mit Migrationshintergrund eingeladen werden, teilzuhaben an dieser Debatte, wird ihnen ja quasi abgesprochen, dass sie in der Lage sind, sachlich über diese oder in, auf qualifizierte Art und Weise sich an dieser Debatte zu beteiligen, weil sie betroffen sind, in Anführungsstrichen.
Nee, ich glaube tatsächlich, an die wurde nicht mal gedacht. Also das ist
ja gut, aber das wird ja häufig genug. Aber es wird ja häufig genug gesagt. Ja, die Person sollte sich nicht dazu äußern, weil dann wird die so emotional und wir wollen ja hier auf einer sachlichen Ebene miteinander sprechen.
Das
also
stimmt, das glaube ich auch.
Also einfach, also zu sagen, dass auch emotionale Betroffenheit, dass einem emotionale Betroffenheit davon abhält, einen qualifizierten Beitrag zu einer Debatte zu leisten, ist ja, wer sagt das denn?
Genau, aber ich glaube tatsächlich, dass er gedacht war, dass vom rechten Rand die Leute jetzt nicht, also es war schon, weißt du, und das finde ich ja das Traurige daran, es war gut gemeint. Und tatsächlich auch in einem Sinne, wo ich glaube, wie ich es auch meinen wollen würde, dass jetzt nicht irgendwie Menschen vom rechten Rand ihre Emotionen da breittreten und dann Debatten emotional führen, wie sie auch häufig aktuell so geführt werden, die Migrationsdebatten. Deswegen, es war gut gemeint. Und wenn man auch nicht nur weiße Menschen am Tisch sitzen hätte, dann wäre es auch Menschen, glaube ich, aufgefallen, dass die gesagt hätten, nochmal, pass mal auf, Anna, das ist zwar gut gemeint, aber so können wir die Pressemitteilung nicht rausschicken. Und die Leute haben die nicht. Und das ist ein Problem. Dann lässt man nämlich auch so eine Anna, die es gut meint, ins offene Messer fallen und dann wird es unglücklich. Und POC, die das lesen, kann ich dir sagen, denken, was soll das denn? Natürlich bin ich emotional bei Migration und Asyl. Natürlich. Und jetzt will die mir meine Emotionen verbieten. So nehmen das POC auf. Mhm. Und das hat der keiner gesagt. Und das ist das, was ich so kritisiere an dieser EKD, dass da keiner sitzt und das checkt und da auch einfach diese unglücklichen Formulierungen, die da in die Öffentlichkeit gehauen werden, genauso wie dieses Podium dann danach. Wie
ja,
kommt
genau,
denn
da wolltest du noch was
vier
sagen.
Vier weiße Menschen und eine Person of Color
und
dann auf dem Hauptpodium. Ja, und die Moderation ist dann auch POC, aber eine Moderation muss ja in unserem kirchlichen Denken.
Die muss sich schön zurückhalten und sachlich sein,
genau,
und moderieren.
Neutral, genau, neutral sein.
Neutral.
Aber fürs Foto ist dann wieder gut, dass dann noch eine POC mit dabei ist. Das ist echt geil.
Genau, auf
schlecht.
Dem Foto
dann
merkt man gar nicht so genau, dass es die Moderation ist und
ja, und wenn
nicht
die
eine
Moderation
Person, die
ist,
wirklich
dann ist
fröhlich mitdiskutiert.
Genau, und dann ist ja auch ganz klasse, dann eventuell gefällt uns ihre Meinung ja auch nicht und als Moderation kann sie die ja nicht sagen, weil die ist ja neutral. Ja, so, ja. Also, wer mehr dazu lesen will noch, lest gerne meinen Gastbeitrag bei evangelisch.de. Wenn ihr googelt, wie weiß ist die EKD und Bachelor, dann kommt ihr da drauf.
Also, es ist schon irgendwie schade, weil wenn die EKD-Synode und auch der EKD-Rat wirklich sozusagen das widerspiegeln soll, was in der evangelischen Kirche in Deutschland die Realität ist, ist das schon wirklich traurig, ne? Also das ist die Realität in deutschen Kirchen oder zumindest das ist das Bild, was die Leitung auch von ihrer eigenen Basis hat. Ist es das?
Ja. Ja, anscheinend. Also da kann ich dir jetzt auch schon wieder Anekdötchen eine nach dem anderen erzählen. Ich will gar nicht hier so weitermachen, aber wie wenig Realitätsblick manche Menschen in Kirchenleitungsfunktionen eigentlich auch haben. Weil, also da denke ich mir manchmal, weiß ich, stehe ja manchmal samstags morgens am Fußballplatz im Ruhrgebiet, ne? Mit den Menschen, die da stehen, im Ruhrpott samstags morgens auf dem Ruhrpott.
Wir haben es verstanden, Ruhrpott, Sarah, ne? Du bist im Ruhrpott.
Wenn du mit denen reden kannst, ne, über im Dunkeln.
Ne, toll. Nur weil ich da nicht mitreden kann, höre ich jetzt zur weißen Elite der EKD oder wie oder was?
Schließen wir jetzt mal hier den Kreis dieses Podcasts. Du bist auch out. Lass dich doch mal für die EKD-Wahl aufstellen.
Hallo EKD, nein. Ich gucke kein Reality-TV. Bin ich weiß genug für euch? Wählt mich doch mal rein hier.
Ich bin doppelte Pfarrerin-Tochter.
Ich bin nur halb POC, okay?
Ich bin nur halb POC.
Auf dem Foto sehe ich ganz gut aus, aber ich heiße Thea Hummel. Hallo, Deutscher geht's ja wohl kaum.
Wenn wir gute Filter drauflegen, dann werde ich auch immer weißer.
Genau. So. Also je nachdem, ja, wie ihr mich braucht. Ne? Ihr könnt auch Filter drauflegen, dass ich brauner aussehe.
Geil, dann kann ich dir... Dann kann ich dich ja immer direkt bashen hier im Podcast. Du bist dann für mich die EKD.
Du gehörst doch zu denen, hör mal.
Du bist eine von denen. Also, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Du wolltest sagen, dass sich der Kreis jetzt schließt.
Ja, Amen. Ich wollte noch ein paar. Ach so, du musst dich mit Leuten samstags morgens am Fußballplatz unterhalten können. Können die alle mal machen. Die hören ja jetzt vielleicht auch wieder diesen Podcast. Und wir haben euch ja gern. Deswegen kostenloser Tipp. Stellt euch mal samstags morgens am Fußballplatz im Ruhrgebiet. Es muss schon im Ruhrgebiet sein, ne?
Es muss im Ruhrgebiet sein, weil es keinen authentischeren Ort gibt als diesen, oder wie, oder was?
Nein, es gibt keinen authentischeren Ort als diesen. Samstags morgens am Fußballplatz im Ruhrpott, wenn man sich da mit den Menschen unterhalten kann und denen zuhört.
Dann kommt man überall auf der Welt zurecht.
Ja, das ist es. Das so muss es sein. So, in diesem Sinne kommen wir zum Herz, mein Herz.
Etwas fürs Herz.
Soll ich anfangen?
Unbedingt.
Okay. Also, ich habe vor einigen Tagen eine Meldung bei Instagram gesehen. Ihr merkt, ich verbringe viel Zeit bei Instagram. Es ist geradezu problematisch, aber okay.
Ich bei TV Now.
Genau. Das, was bei dir Reality TV ist, ist bei mir Instagram Reels. Also, das ist ja auch an Banalität nicht zu überbieten, ne? Aber gut. Ein kleiner Insider, sorry. Ich habe gesehen, dass eine meiner Kindheitsheldinnen, Whoopi Goldberg, apropos kleiner Side Note, Sister Act 1 und 2 sind Filmmeisterwerke und ich werde jeden bekämpfen, der etwas anderes behauptet. Side Note geschlossen. Whoopi Goldberg, du kennst Sister Act 1 und 2. 1 und 2?
Ja.
Okay, sie nickt, Leute. Alles, es ist alles okay. Ihr könnt euren Shitstorm wieder einpacken.
Das könnt ihr dann bei evangelisch.de in die Kommentare
schreiben. Ja, genau. Nein, wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt zu Klischees in Film und Fernsehen, aber da haben wir ja festgestellt, dass Sarah einfach gar nichts kennt, was nicht irgendwie GZSZ oder Reality TV ist. Aber offensichtlich hat sie zwei wichtige Meisterwerke gesehen, nämlich Sister Act 1 und 2 und Whoopi Goldberg. Hat letztens bekannt gegeben, dass sie den ersten globalen Frauen-Sportkanal launchen wird. Also das heißt AWSN. Und dort wird nur Sport gezeigt, wo Frauen mitspielen. Also Fußball, Basketball, Tennis, Cricket, Curling, alles Mögliche.
Curling? Was ist das?
Curling kennst du nicht?
Nein, das spielen die bei Reality TV nicht.
Curling verstehe ich auch nicht so ganz, was das ist. Aber es ist irgendwie eine Wintersportart, wo ganz viel gefegt wird und geschoben und es ist irgendwie, ich verstehe es nicht so ganz. Aber Curling, kennst du Curling nicht? Das ist das, wo sie mit den Besen so vor diesem Stein herfegen und so. Naja, egal. Also jetzt wird uns die Curling-Community auch noch aufs Dach steigen, ey. Oh Gott, oh Gott.
Alles in die evangelische
Kirche. Naja, auf jeden Fall, es geht halt darum, ne, wird Sport gezeigt, wo nur Männer spielen. Dort sind die ganzen Sponsoren, dort ist die ganze Werbung, dort ist das ganze Geld. Und Whoopi Goldberg hat gesagt, wir launchen jetzt mal einen Kanal, wo nur Frauensport gezeigt wird. Das fand ich richtig cool.
Oh wow. Cool. So, mein Herz ist, man kann nach Niederlagen so reagieren wie Christian Lindner. Man kann aber auch nach Niederlagen so reagieren wie Kamala Harris. Und ich habe ja letzten Sonntag gepredigt und ich habe auch meine Predigt damit abgeschlossen. Und so möchte ich auch diesen Podcast abschließen mit den wunderbaren Worten dieser wunderbar beeindruckenden Frau, die am Tag nach ihrer Wahlniederlage vor die Menschen getreten ist und unter anderem Folgendes gesagt hat. Es ist okay, wenn ihr traurig und enttäuscht seid. Aber vergesst nie, dass alles gut werden wird. Im Wahlkampf habe ich immer gesagt, wir werden kämpfen und gewinnen. Manchmal dauert der Kampf aber ein wenig länger. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht gewinnen. Das Wichtigste ist, gebt niemals auf. Gebt niemals auf, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ihr habt die Fähigkeit, außergewöhnlich Gutes zu tun.
In diesem Sinne, Amen. Ihr Lieben, Amen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Habt's gut, ihr Lieben.
Ciao.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.